Hallo und herzlich willkommen zum Hi Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Christiane Schulz. Hallo Frau Schulz.
Hallo.
Wir sprechen heute über ein Thema, das wir im Hi Podcast in über 120 Folgen noch nie besprochen haben, nämlich Public Relations. Sie sind seit November 2019, also seit ungefähr einem Jahr, Chief Executive Officer bei Edelmann in Deutschland. Edelmann müsste man sagen, weil es ist ein amerikanisches Unternehmen, glaube ich. Und das gehört der Familie Edelmann. Mögen Sie uns ganz kurz skizzieren, wer die Edelmann sind? Edelmann ist die größte unabhängige PR-Agentur der Welt. In wie vielen Ländern sind Sie tätig? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es? Und wie müssen wir uns die Familie vorstellen?
Also genau, unser Unternehmen gibt es seit den 50er Jahren. Wir sind über 5000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt wirklich vertreten. Und das Unternehmen wurde von Dan Edelmann gegründet und ist jetzt sozusagen in der zweiten Generation in der Hand von Richard Edelmann. Und auch seine Töchter sind bereits in der Firma aktiv. Und es ist uns oder ihm und der Familie super wichtig, dass die Firma unabhängig ist und unabhängig von anderen agieren kann und ein familiengeführtes Unternehmen ist.
Wo sitzt die Hauptverwaltung?
Also gegründet wurde es ursprünglich in Chicago. Da gibt es ein großes Office, aber heutzutage ist New York eigentlich der Hauptsitz der Company.
Und in Deutschland sind Sie etwa 60 Leute?
Nein, in Deutschland sind wir über 230.
Über 230, in Berlin sind Sie 60 Leute.
Richtig. In Berlin sind wir 60, genau. Wir sind noch in Hamburg, in Köln, Frankfurt und in München vertreten.
Und wir sprechen gerade, Sie sind in Ihrem Berliner Büro, ich bin im Homeoffice. Das heißt, Sie haben sich in Corona-Zeiten ins Büro gewagt, sind aber wahrscheinlich Mutterseelen alleine gerade.
Genau, also wir haben von Anfang an unsere Büros jetzt nicht geschlossen, aber allen auch empfohlen, von zu Hause zu arbeiten. Und das muss man auch sagen, dass es heutzutage eigentlich kaum noch jemand, also sehr, sehr wenig Kollegen im Büro.
Und Christiane Schulz, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein sehr versierter Experte, eine sehr versierte Expertin für Public Relations. Vorher, wie gesagt, waren Sie nicht bei Edelmann, Sie waren bei Weber Shandwick, da waren Sie Chief Executive Officer. Sie haben für Ketchum Pleon gearbeitet, Sie waren Senior Consultant bei Kotis Klevis. Das heißt, seit Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit haben Sie sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, übrigens auch bei traditionellen Unternehmen. Sie waren mal in der externen Kommunikation der Landeskreditbank Baden-Württemberg. Das war aber schon in den 90er Jahren. Das heißt, ein ganzes Berufsleben, professionelle Kommunikation.
Das stimmt, aber ich bin eigentlich durch Zufall hingekommen, weil ich bin Diplom-Ökonomin, das habe ich studiert. Und mein erster Job bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg war, dass ich volkswirtschaftliche Referentin war. Und und als solche war ich im Vorstandssekretariat tätig. Und in dem Vorstandssekretariat gab es damals auch einen Pressesprecher und darüber hinaus keine Kommunikation. Man hat dann aber irgendwann eine ganze Abteilung gegründet für Kommunikation. Und aus damaliger Zeit, ehrlich gesagt, sehr modern mit interner, externer Kommunikation und auch Marketing. Und die damalige Chefin hat mich gefragt, hat gesagt, Frau Schulz, Sie sind die Einzige hier, der ich das zutraue, die externe Kommunikation zu machen. Hier haben Sie drei Bücher, lesen Sie die im Urlaub. Und wenn Sie denken, das ist was, dann sagen Sie mir, wie wir es machen wollen. Und da war ein sehr gutes Buch dabei, nämlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Banken und Sparkassen. Das habe ich gelesen und habe es dann tatsächlich 1:1 umgesetzt, inklusive des Kapitels Krisenkommunikation.
Und so bin ich. Hat es funktioniert?
Ja, hervorragend. Das war wirklich sehr praxisnahes Buch. Und so bin ich an die Kommunikation gelangt und habe eigentlich Learning by Doing gemacht. Und dann im späteren Schritt bin ich in die tatsächliche PR-Branche gewechselt, von der ich gar nicht wusste ursprünglich, dass es sie gab. Nämlich damals zu Kotis Klevis. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich dann festgestellt habe, dass das, glaube ich, was ich so kann, da eben gut reinpasste. Und so bin ich dann tatsächlich fast, ich glaube, wahrscheinlich schon über wahrscheinlich schon fast 25 Jahre in der PR-Branche tätig.
Und Frau Schulz, Sie ahnen es jetzt, dass ich Ihnen jetzt die Frage stelle, die Sie damals dem Fachbuch gestellt haben, nämlich, wie macht man heutzutage gute Kommunikation? Es ändert sich alles. Die Medien ändern sich, Social Media sind aufgekommen, die Kanäle sind vielfältig geworden, oft genug sind sie verstopft, man hat es mit Influencern zu tun, die Millionen Publikum auf sie ziehen, die Botschaften werden immer wieder komplizierter. Unser Publikum interessiert sich dafür, wie mache ich professionelle Kommunikation? Wir hatten vor einigen Monaten Benedikt Göttert hier zu Gast von Serviceplan, mit dem habe ich gesprochen über Narrative. Wie baut man Narrative so, dass sie eine starke Wirkung entfalten? Wenn Sie jetzt also, Elevator Pitch ist Ihnen ja ein bekanntes Instrument, wenn ich Sie jetzt einlade, innerhalb kürzester Zeit, 1-2 Minuten, einen Elevator Pitch zu machen, wie funktioniert in diesen disruptiv veränderten Zeiten professionelle Kommunikation? Was sagen Sie dann?
Also ich würde sagen, und da sind wir dann auch ganz nah bei Edelmann, nämlich, dass der Kern von PR ist Reputation. Reputation zu erhalten. Und wenn ich das machen will, dann muss ich verstehen, wie wird Vertrauen erzeugt. Und wenn ich verstehe, wie Vertrauen erzeugt wird, dann kann ich das, und das ist etwas sehr Strategisches, nämlich ich muss die Zielgruppen kennen, ich muss wissen, wie ich die erreiche, und da spielt eine Narrative definitiv eine Rolle. Und dann muss ich eine Strategie entwickeln, die ich exekutiere. Es hat sich in all den Jahren gar nichts verändert, ehrlich gesagt, in den 25 Jahren. Der Weg dahin ist der gleiche in der strategischen Kommunikation. Allerdings die Analysen zu verstehen, wie die Instrumente wirken, wie die Zielgruppen wirken, da haben wir uns so weit nach vorne entwickelt, dass das heute alles sehr viel substanzieller passieren kann, nämlich durch Daten und Fakten.
Genau, das werden wir jetzt mal etwas aufarbeiten und abschichten. Bleiben wir nochmal dabei. Vertrauen entsteht genau wie? Wie erzeuge ich Vertrauen?
Also vielleicht hole ich da mal ganz kurz aus, dass wir als Edelmann haben seit über 20 Jahren das Edelmann Trust Barometer, das jedes Jahr in Davos veröffentlicht wird. Und darüber haben wir sehr viel gelernt, wie Vertrauen gesehen wird, und haben mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und es gibt 4 Faktoren, die Frauen Vertrauen beeinflussen. Das erste, was die meisten immer denken würden, dass das ausschlaggebend ist, ist die Kompetenz. Aber Kompetenz zahlt nur zu 24% auf Vertrauenbildung ein. 76% kommen aus einem Bereich, den wir vielleicht in der Klammer nennen würden, ethische Aspekte. Und zwar sind das 3 darunter geclusterte Bereiche. Das erste ist überwiegend, ob bin ich ehrlich? Also werde ich wahrgenommen, dass ich ehrlich bin in dem, was ich tue. Das zweite ist, halte ich meine Versprechen? Das kann man meistens auch auf die Kompetenz meistens sehr gut zurückverziehen. Und das dritte ist dann noch, habe ich einen positiven Impact in der Gesellschaft? Das ist das, was wir heute hier und da auch mit Purpose umschreiben. Und diese 4 Bereiche zusammen, also Kompetenz, Ehrlichkeit, halte ich die Versprechen und habe ich in Gesellschaft einen Impact, die bilden zusammen Vertrauen in ein Unternehmen oder aber auch in eine Person.
Und das Vertrauen kann zerstört werden, indem ich einzelne dieser Faktoren gröblichst missachte.
Genau.
Beispielsweise Versprechen ausspreche, die ich nicht halte.
Mhm. Genau.
Und das Publikum hat dafür ein feines Sensorium, oder wie wild muss man es treiben, bis es bemerkt wird?
Nee, ich glaube, es wird heute sehr viel schneller bemerkt als früher durch die Transparenz, die wir einfach haben über die, vor allem die sozialen Medien.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für einen vielleicht allgemein bekannten Fall, wo jemand wirklich unwissentlich und unwillentlich wahrscheinlich Vertrauen verspielt hat?
Unwillentlich.
Ja. Oder meinetwegen also, auch absichtlich. Also wenn Sie ein Beispiel wissen, wie jemand absichtlich Vertrauen verspielt, das macht aber wahrscheinlich niemand absichtlich. Also wie Beispiel dafür, wie jemand wirklich Vertrauen verspielt hat?
Ich sag mal so, gucken wir mal auf die banales Beispiel auf die Automobilindustrie. Ne? Ich glaube, das kennen alle mit dem Dieselskandal. Glauben wir daran, dass die Automobilindustrie oder unsere deutsche Industrie gute Autos herstellen können, die fahren? Ich glaube, ja. Also die Kompetenz haben sie. Allerdings haben sie massiv ihr Vertrauen verspielt im Bereich Ehrlichkeit, gerade am Anfang. mit dem Dieselskandal. Wenn man da sehr schnell gesagt hätte, ja, wir haben einen Fehler gemacht, dann glaube ich, hätte man schneller vielleicht da Vertrauen zurückgewinnen können. Halten Sie Ihre Versprechen, wenn Sie sagen, wir haben da eine Technologie, die ist tipptopp, dann ist das ja auch nicht okay gewesen. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr prominentes Beispiel, wo eine Industrie, sogar nicht nur ein einzelnes Unternehmen in Deutschland, ihr Vertrauen an einer Stelle verspielt hat.
Jetzt ist man Krisenkommunikator oder angenommen, wir versetzen uns in die Lage eines CEOs selber, der sagt, oh Gott, das ist schiefgegangen, ich muss Vertrauen wiederherstellen. Was ist der beste Weg, um Vertrauen wiederherzustellen, nachdem es einmal verloren gegangen ist? Ist es die Rückkehr auf den Weg der Tugend, die Selbstgeißelung, das öffentliche Eingestehen des Versagens, das Versprechen der Besserung, das Vorleben der Läuterung? Sind es diese Faktoren oder wie führt man das professionell wieder auf ein gutes Gleis, nachdem es einmal schiefgegangen ist?
Also das allererste ist, dass man das Thema, was im Raum steht, ernst nimmt und nicht abwiegelt, sondern sagt, man nimmt es ernst, man beschäftigt sich damit und im Fall tatsächlich eines, ich sage jetzt mal, Fehlverhalten, dass tatsächlich was nicht okay war, dass man das reflektiert, dass man es untersucht und dass man möglichst transparent kommuniziert. Und was in dem Fall auch immer ganz wichtig ist, dass man sofort alle Fakten auf den Tisch legt. Das scheint manchmal gerade für Führungskräfte oder für CEOs an der Stelle sehr schwierig, weil manchmal besteht gar nicht dieses Unrechtbewusstsein, dass irgendwas nicht okay ist, was aus Sicht vielleicht externer eben so nicht funktioniert. Und dann muss man einen großen Schritt machen und sich dem bewusst annehmen. Und das fällt manchmal echt einigen schwer. Aber das ist der schnellste Weg raus, weil wenn man eine Salamitaktik macht und es kommt dann immer mehr raus, dann ist es ein großes Problem, weil dann dauert es super viel länger, dieses Problem wieder aufzubereiten und Reputation zurückzugewinnen.
Und damit sind wir ja bei diesem Wort Läuterung, das ich gerade angeführt hatte, schon wieder zurück, weil Läuterung ist ja ein Begriff, der eher aus dem religiösen Bereich kommt, der zeigt, man ist sich seiner Schuld bewusst, man erkennt die Schuld an, man bittet um Vergebung, Gnade würde man im Religiösen sagen und durchlebt sozusagen vor den Kameras, vor den Mikrofonen einen Prozess des Schuldeingeständnisses. Und bekommt dann einen neuen Glaubwürdigkeitsvorschuss, einen neuen Vertrauensvorschuss, der es ermöglicht, dann aber sich an seine Versprechen zu halten und die richtigen Dinge zu tun.
Genau.
Ja, jetzt zur inneren Rollenverteilung. Sie hatten das gerade angesprochen, als Sie bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg waren. Krisenkommunikation, das Stichwort hatten Sie genannt. Interne Rollenverteilung. Es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen dann natürlich in allen Punkten alles gleich denkt, sondern vielleicht gesetztes Beispiel, der CEO hat kein Unrechtsbewusstsein, aber der Kommunikationschef weiß, oh, das war nicht gut, da müssen wir uns ganz anders aufstellen, wir müssen Läuterung zeigen. Was sollte der Kommunikationschef gegenüber dem CEO tun? Muss der ihn wirklich richtig, richtig hart klar machen, du brauchst jetzt Einsicht, du brauchst jetzt oder sie brauchen jetzt Läuterung? Und wie kann ein Kommunikationschef das karrieremäßig überleben, seinem Chef die oder ihrem Chef diese unangenehme Wahrheit richtig nahe zu bringen?
Ich glaube, dass wenn man einen richtig guten Kommunikationschef hat oder Chefin an der Stelle und es eine gute Beziehung zu der Unternehmensführung gibt, dann ist das auch, müsste die Führung des Unternehmens das auch einfordern, ein entsprechendes Bild zu zeichnen, das von außen gespiegelt wird. Ob man es jetzt mag oder nicht, nur dann kann der Kommunikator eigentlich gut und richtig beraten. Es gibt aber manchmal tatsächlich, und vielleicht kennen Sie das auch, man sagt ja immer, ist es wichtiger, manchmal jemand von außen reinzuholen, der etwas spiegelt, weil die Personen dann nochmal eine andere Chance haben, die Dinge anzusprechen. Und deshalb kann es auch gerade in Krisen sein, sehr gut sein. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle von Krisenkommunikation, eine Beratung von Agenturen, das von außen zu spiegeln. Weil ich glaube, als Berater von außen kann ich dann manchmal vielleicht auch nochmal das ein oder andere anders formulieren und sagen, als gegebenenfalls der Kommunikator aus dem eigenen Hause.
Das bedeutet aber auch, dass Sie als Berater von außen dann tatsächlich vielleicht auch diejenige sein müssen, die auf den CEO zugeht und sagt, das ist überhaupt gar nicht gut gelaufen, hier brauchen wir jetzt ein Schuldeingeständnis. Das heißt, Sie müssen eigentlich dann den Katalysator spielen und die harten, unangenehmen Botschaften übermitteln auf Kosten des Kunden, der sie dafür bezahlt, dass sie ganz harte Botschaften ins Unternehmen tragen?
Ja, manchmal ist das auch so tatsächlich und manchmal, also ich kann sagen, dass ich das auch immer schon so gemacht habe, man kann das ja auch anmoderieren und sagen, also das möchten Sie jetzt vielleicht nicht hören, jedoch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und man muss sagen, Krisenkommunikation auch von außen später zu beurteilen, ist immer total schwierig, weil natürlich auch im Innern von Unternehmen gewisse Prozesse und Dinge abgewägt werden. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich mal gesagt habe, aus kommunikativer Sicht würde ich das und das empfehlen. Aber ich verstehe auch, wenn aus wirtschaftlicher Sicht die Kommunikation anders aussieht. Weiß ich nicht, manchmal bei Krisenkommunikation, bei Rückrufaktionen gibt es Themen, wo man ist ja nicht immer gleich ein ganzes Leben bedroht, sage ich mal, sondern wir unterscheiden ja auch zwischen, habe ich jetzt eine wirkliche Krise oder habe ich nur ein Issue, also etwas, was ein Thema ist, aber eine Krise ist immer dann da, sagen wir, wenn man eigentlich nicht mehr zum normalen Arbeiten kommt, wenn der Arbeitsalltag massiv gestört ist.
Ja, ich habe aber eine wunderbare Definition von Krise gelesen, die lautete, Krise ist der Moment, in dem fraglich wird, ob ein System mit den Mitteln, die innerhalb des Systems legal sind, erhalten werden kann. Mhm. Mit anderen Worten, kann ich die Krise überwinden, indem ich das tue, was ich bisher immer getan habe. Mhm. Wenn ich das nicht kann, dann hat die Krise quasi mich ans Ende meines bisherigen Systems geführt und ich brauche ein Update. Aber selbst wenn ich es kann und mir unsicher darüber bin, ob ich es kann, bedeutet, ich stecke in einer Krise, weil es plötzlich zweifelhaft wird, ob meine bestehenden Methoden des Handelns ausreichen, um mich aus der Krise zu befreien.
Und ja, das ist, finde ich, auch eine sehr gute Definition. Und ich glaube gerade, es hängt wirklich wahnsinnig viel davon ab, wie reflektiert an der Stelle dann ein CEO ist. Ist er so reflektiert, dass er auch eine Außensicht einnehmen kann oder ist er felsenfest davon überzeugt, dass nur er und das Unternehmen auf dem richtigen Weg sind? Das spielt dabei eine ganz große Rolle. Dann auch, nehmen wir an, es ist tatsächlich nicht mehr innerhalb des Systems darzustellen, wie gut man durch so eine Krise durchkommt.
Was machen Sie mit einem, als Beraterin, mit einem unreflektierten CEO? Der sagt, alles richtig, ich habe nichts falsch gemacht, repariert das irgendwie, aber lass mich weitermachen. Was machen Sie mit einem solchen Menschen? Wie können Sie ihn zur Reflexion zwingen?
Nee, kann man nicht. Also man muss tatsächlich, wenn man als externe Beratung in eine Situation dann reinkommt, irgendwann auch immer reflektieren, ist das was für einen selber funktionieren wird? Ist das was wir empfehlen würden, wie man vorgeht? Und ich glaube, im schlimmsten Fall muss man es dann halt auch...
Aber Sie versuchen es natürlich, den nicht reflektierten CEO zum Reflektieren zu bringen. Wie machen Sie das? Verraten Sie uns ein, zwei Kniffs. Wie machen Sie einen unreflektierten Menschen auf den Pfad der Reflexion zu setzen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge heutzutage und das kommt immer auf das Thema an. Zum einen kann man ja Dinge sehr gut inzwischen analysieren, ja, also wie die Medien berichten. Man kann also sozusagen jemand mit Daten und Fakten konfrontieren, die in der Außenwelt sich darstellen, wie ein Bild ist, und man kann dann empfehlen, wie man vorgeht. Und man kann auch sagen oder Szenarien beschreiben, wo man dann sagt, was passiert, wenn wir das nicht tun. Und am Ende des Tages muss man dann gemeinsam drüber sprechen, welchen Weg gehen wir und was glauben wir, was in diesen Szenarien, und das ist ja das, was man in der Krisenkommunikation macht, man entwickelt Szenarien und sagt, wenn wir dieses oder jenes tun, glauben wir, wird sich das Bild außen entsprechend entwickeln. Und da muss man dann gemeinsam sehr intensiv drüber sprechen oder auch diskutieren und gucken, ob das dann der Weg ist, den man gemeinsam geht.
In dem Trustbarometer, das Sie angesprochen haben, 2020, fand ich eine Zahl sehr spannend, über die ich richtig gestolpert bin, und da interessiert mich Ihre Meinung. Sie haben abgefragt, unterschiedliche Sektoren der Gesellschaft genießen wie viel Vertrauen? Mhm. Regierung, Wirtschaft, Medien, NGOs. Und wer ist der große Gewinner? Wenn man sich jetzt während der Corona-Krise sozusagen die Frage stellt, wer könnte denn im Jahre 2020 der große Gewinner sein, da würde man wahrscheinlich nicht auf Regierung gekommen sein. Die Regierung ist unter enormen Druck. Sie muss zwischen Pest und Cholera wählen. Sie muss wählen zwischen Arbeitslosigkeit und Tod. Das wünscht man niemanden, und sie setzt sich damit, wie wir alle wissen, enormer Kritik aus den unterschiedlichsten Richtungen aus. Sie ist teilweise zerstritten. Wir haben eine große Föderalismusdebatte. Die einzelnen Landkreise fahren ihre eigenen Politiken, einzelne Bundesländer scheren aus dem Konsens aus. Also es sieht aus wie Kraut und Rüben, wie heilloses Wirrwarr. Und trotzdem, der große Gewinner im Trendbarometer ist die Regierung. 64% der Menschen, sie haben sehr viele Menschen befragt, sagen, der Regierung vertraue ich am meisten. Das ist ein Zuwachs von 19 Prozentpunkten gewesen. Wohingegen die NGOs vereinen auf sich 50%, Regierung 64, NGOs 50% und haben nur einen Zuwachs von 7%. Und Wirtschaft liegt relativ gut auch, wirtschaftlich bei 56% Vertrauen und 8% Zuwachs. Aber niemand hat so stark gepunktet wie die Regierung. Wie erklären Sie sich das, dass trotz dieser Kakophonie an Meinungen, trotz dieser extrem schwierigen Lage, gerade die Regierung so viele Vertrauenspunkte wettmachen konnte?
Ich glaube, das lässt sich tatsächlich dadurch erklären, dass die Regierung oder die Politik an sich in Anführungsstrichen in der Krise diejenigen waren, die wahrnehmbar ein Handeln gezeigt hat, weil es tatsächlich auch ihre Rolle war, in der Pandemie zu handeln. Sie haben von der Bevölkerung den Auftrag eigentlich auch, ich nenne es jetzt mal das Leben, würde ich jetzt mal sagen, zurück zu einer Normalität zu bringen. Da sind wir noch nicht, aber sie agieren in diesem Kontext. Sie sind diejenigen, die Mittel zur Verfügung stellen können, damit die Wirtschaft nicht super, super schlimm trifft. Also sie können was finanziell, haben sie auch gemacht, was gegen tun. Und sie sind diejenigen, die tatsächlich massiv die ganze Zeit, und auch wenn es unterschiedliche Sachen waren teilweise, öffentlich informieren können. Und sie haben die Legitimation in der Krise auch von der Bevölkerung dazu. Also das haben auch unsere Daten gezeigt. Und das haben sie trotzdem, wie wir es vielleicht individuell wahrnehmen, in der Summe gemacht. Sie haben agiert und das Zepter in die Hand genommen, massiv. Und ich glaube auch solche Sachen, und erinnert sich nochmal, also dass Frau Merkel, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, wo sie das erste Mal gemacht hat, öffentlich im Fernsehen zu uns gesprochen hat, sowas gab es ja auch noch nicht.
Ja, und die englische Königin übrigens auch. Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt. Die Lage ist unübersichtlich, die Lage ist gefährlich, keiner weiß, wie es ausgeht. Und man wünscht sich gerade dazu, dass jemand sagt, alles vorbei, alles wird gut, in einem Monat vergiss es. Das ist die Politik, die Trump verfolgt, ja. Aber offenbar scheint die vertrauensstiftende Politik genau umgekehrt zu funktionieren. Dass man zugibt, ich weiß es auch nicht. Ich versuche im besten Sinne zu handeln. Ich zeige euch, Sie sagten gerade das Stichwort Information, alle Informationen, die mir vorliegen. Ich teile meine Datenbasis mit euch, so weit wie es irgendwie geht. Ich lasse euch teilhaben an meiner Unsicherheit. Und das scheint mehr Vertrauen zu wecken, als das Vormachen von Scheingewissheit. Ich weiß, wo es lang geht, folgt mir alle, macht Augen zu, mir hinterher. Stimmt das? Ist das eine auch für Wirtschaft zutreffende Beobachtung?
Also das stimmt auf jeden Fall, weil es gibt Folgendes, auch aus unseren Zahlen zu berichten. In Deutschland lag das Vertrauen in die deutsche Regierung und in die lokale Regierung sehr nah beieinander. Die war fast kaum zu unterscheiden, während in den USA ganz klar die lokalen Regierungen den größeren Vertrauenszuspruch hatten als national. Und ich glaube, ich wurde auch von unseren amerikanischen Kollegen gefragt, wie denn Frau Merkel, die ganz am Anfang sagte, ich glaube, was hat sie gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, ob sie gesagt hat, bei uns müssten 60 Millionen erst infiziert werden, in der Summe, oder werden im Laufe dieser Pandemie infiziert werden, wo die Amerikaner dann auch gesagt haben, um Himmels Willen, warum kommuniziert man denn so eine Zahl? Aber eigentlich war das, wir Deutschen sind ja sehr Zahlen-, Daten-, Faktenorientiert, für uns war das eine Einstimmung auf das, was da kommen wird. Das konnten wir uns vielleicht damals trotz dieser großen Zahl noch nicht so richtig vorstellen. Aber wir haben uns damit vertraut gemacht. Und ich glaube, wir können da viel meckern, wie da diskutiert wird und was da gemacht wird. Aber in der Summe haben sie vieles richtig gemacht in Deutschland. Was kann man für Unternehmen mitnehmen? Eigentlich, und das sagen unsere Daten auch, wünschen sich die Leute noch mehr auch, dass CEOs eine zentrale Rolle in der Bekämpfung der Pandemie einnehmen. Also stärker sagen, welche Rolle spielen Sie und Ihr Unternehmen? Und und aber auch, welche Rolle spielen Sie in Bezug auf Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter? Also, dass Sie da sehr visibel werden und auch aktiv zu diesem Thema kommunizieren.
Und könnte man, ja, bitte, sagen Sie.
Ja, es gibt da noch eine Sache. Während in unserer Befragung man gefragt hat, okay, wer hat denn einen guten Job gemacht? Weil das haben wir auch gefragt, haben die besten Werte in der Pandemie Wissenschaftler und Politik bekommen? Wissenschaftler haben gesagt, 57% haben gesagt, Wissenschaftler haben einen guten Job gemacht. Politiker waren ein bisschen unter der Hälfte, es lag bei 45%. Aber ehrlich gesagt, in Bezug auf die CEOs, die haben den schlechtesten Wert da bekommen, mit dass nur 24% der Befragten gedacht haben, die haben einen guten Job in der Pandemie gemacht.
Sie waren auch vergleichsweise leise, Sie haben sich vergleichsweise wenig geäußert. Man kann das übrigens auch bei branchenweise unterschiedlich sehen. Der Branchenverband, der aus meiner Beobachtung der vokalste war und sich am deutlichsten geäußert hat, ist der Branchenverband der Gaststätten- und Hotelwirtschaft, DEHOGA. Mhm. Frau Hartges, glaube ich, heißt sie, sehr, sehr oft im Fernsehen, sehr klare Botschaften, sehr klares Gefühl dafür vermittelt, was die Branche quält, wie die Branche denkt. Andere Branchen waren weitaus weniger sichtbar. Nochmal zurück zu der Fragestellung der Wissenschaftler. Sie hatten das gerade angesprochen. Ich finde das bemerkenswert, dass gerade die Wissenschaftler einen so hohen, guten Wert erreicht haben, weil die Wissenschaft ja gerade zerstritten war. Mhm. Herr Kekulé versus Herrn Drosten. Wie viele unterschiedliche Meinungen haben wir gehört? Wie viel Disput fand statt? Also die Botschaft heißt ja aus den Zahlen, die Sie gerade genannt haben, dass es gar nicht so unbedingt notwendig ist, dass alle ins gleiche Horn stoßen, dieselbe Botschaft verbreiten, zu derselben Schlussfolgerung kommen. Wichtig ist, dass das Publikum das Gefühl hat, teilzunehmen an der Debatte. Und wenn sich zwei Apologeten widersprechen, ist das nicht per se eine vertrauensvernichtende Botschaft, sondern es weckt Vertrauen, weil man das Gefühl hat, aha, ich werde teilhaftig der tatsächlichen Fakten. Ich höre, was gerade passiert.
Ja, das hat ja auch die Wissenschaft eigentlich gesagt. Die hat uns ja auch erklärt, dass es Teil ihres Systems ist, dass man sich auch streiten darf, also über den besten Weg, und dass das wichtig ist, um eine gute Lösung zu finden, und dass man gar nicht immer einer Meinung sein muss.
Zum Beispiel bei dem Thema Maske. Ja, am Anfang des Jahres hieß es, haben viele Wissenschaftler gesagt, Masken helfen nicht. Heute sagen Wissenschaftler, Masken helfen. Eine 180-Grad-Wende. Aber genau das ist Teil des wissenschaftlichen Disputs. Man weiß heute mehr, als man vor einem halben Jahr wusste. Die Leute sind bereit, umzulernen. Sie wollen keine einfachen Botschaften, sie wollen Wahrheiten.
Ja, und ich glaube, darf ja auch nicht verkennen. Also es ist ja keine leichte Situation. Ich glaube, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gegessen und keiner weiß wirklich, was richtig ist. Also man kann sich ja nur vortasten, Dinge ausprobieren, evaluieren, und wenn sie gut sind, weitermachen. Oder wenn man feststellt, nee, sie helfen auch nicht, dann kann man eine Kehrtwende machen.
Und das ist genau interessant, weil in der Wirtschaftswissenschaft nennt man das Entscheidung unter Unsicherheit, in der Entscheidungstheorie. Und Unternehmen fällen ja viel, viel öfter Entscheidungen unter Unsicherheit, als Politik sie zu fällen. Politik hat weitestgehende Sicherheiten, das Steueraufkommen, die Einwohnerzahlen, so, da passiert normalerweise nichts Dramatisches in sehr kurzer Zeit. Bei Unternehmen, bei disruptivem Wandel auf Märkten passiert das viel, viel häufiger. Das heißt, Unternehmen sind viel stärker daran gewohnt oder gezwungen, Unsicherheitsentscheidungen treffen zu müssen. Und genau daraus könnte man vielleicht doch jetzt aus den Werten, über die wir gerade sprechen, schlussfolgern. Lasst die Leute teilhaben an den Originalwerten. Traut ihnen zu, dass sie auch Disput aushalten.
Absolut. Und deshalb ist auch eine ganz große Ableitung aus all den Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass jetzt eigentlich vor allem in der Pandemie noch mehr als vorher die Zeit der Kollaboration ist. Also Kollaboration zwischen Staat und Unternehmen, NGOs und Unternehmen. Also dass wirklich alle Institutionen gucken, wie sie bestmöglich kollaborieren können, um einfach einen guten Weg durch die Pandemie zu finden.
Frau Schulz, ganz herzlichen Dank. Ich stelle Ihnen jetzt noch zwei ganz kurze Abschlussfragen mit Blick auf die Zeit. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, dem 3. November, US-Wahltag. Keiner von uns beiden weiß, wie die Wahl ausgeht. Ausgestrahlt wird, gesendet, gestreamt wird diese Folge, aber erst danach. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen gegenüber den Hörern und Hörern einen Nachteil. Aber genau das macht die Frage jetzt so interessant. Angenommen, wenn Herr Biden gewinnen würde, aus PR-Sicht, was raten Sie ihm? Und die gleiche Frage kommt dann nochmal zu Herrn Trump. Also, Biden gewinnt, was raten Sie ihm?
Was rate ich Ihnen? Kommunikativ muss ich jetzt noch mal fragen?
Nein, kommunikativ, nicht politisch. Kommunikativ.
Sehr klar, sehr deutlich, sehr schnell seine Botschaften zu vertiefen und voranzugehen.
Und wenn Herr Trump gewinnen sollte, was raten Sie ihm dann?
Ich würde ihm Kurswechsel raten, aber das hat jetzt eher mit meiner politischen Ansicht als mit der Kommunikation zu tun. Ehrlich gesagt, das fällt mir persönlich sehr schwer, Herrn Trump da etwas zu raten, muss ich gestehen.
Ja, das gebe ich zu. Mir geht's ganz genauso. Ich überlege gerade, was ich antworten würde, wenn Sie mich das gefragt hätten. Und ehrlich gesagt, wüsste ich gar keine Antwort. Und zweitens, wenn ich sie wüsste, würde ich sie ihm nicht verraten. Das geht Ihnen vielleicht so ähnlich, oder?
Ja, also ich kann nur sagen, ich bin persönlich sehr erschrocken, wie weit er mit seinen Geschichten mit seiner Welt, mit seiner Sicht der Welt und den Geschichten, die er erzählt, wie weit er gekommen ist. Und
Mit einer ständigen Zerstörung von Vertrauen. Das Gegenteil dessen, was wir gesagt haben.
Absolut.
Nicht einhalten von Versprechen, ständiges Lügen, wie weit man damit kommt.
Wie weit man damit kommt und vielleicht würde ich ihm raten, ob er es in der zweiten Amtsperiode, wenn er eine hätte, wenn er es mal mit der Wahrheit versuchen würde.
Okay.
Zu gucken, wie weit er damit vielleicht noch käme.
Frau Schulz, das...
Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ich bin gespannt. Das sind sehr, sehr bewegte Zeiten, glaube ich. Und man hat ja auch schon gehört in den Medien, egal wer gewinnt, ist, ich glaube, wir persönlich als Unternehmen rechnen damit, dass es in der einen wie im anderen Fall eine sehr unruhige Zeit wird. Erstmal. Und das hoffe ich, dass man das schnell einfangen kann.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben den Vorteil, dass sie das schon ein bisschen besser einschätzen können, weil sie es erst nach der Wahlnacht hören. Ich danke Ihnen, Frau Schulz, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Das war Christiane Schulz, CEO von Edelmann Deutschland. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch. Tschüss.
Und das war der Hype Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.